Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.
Zu wissen, dass die Zeitgenossinnen meiner Großmutter nicht nur brave Ehefrauen, Mütter, Hausfrauen und Köchinnen waren, sondern vielmehr eine Generation potenzieller Freiheitskämpferinnen, gibt ihrem Dasein eine neue Dimension und meinem Leben neue Kraft.
Ach, wunderbar.
Ein Zitat von Mitch McKenzie aus dem Jahr 1975 und sie war eine britische Schriftstellerin und Filmemacherin.
Ah,
und
okay.
Damit hallo zur neuen Folge Die Podcastin. Hi, Regula Stempfli.
Hallo, Isabel Rohner und Entschuldigung für meine Zwischenrufe, aber das ist ein großartiges Zitat. Aber ich kenne leider die Autorin natürlich nicht. Einfach weil sie wahrscheinlich nicht im Kanon ist, selbst meiner britischen Literaturobsessen.
Es geht mir total wie dir. Ich fand das Zitat aber klasse, weil es so vieles thematisiert. Auch die Ignoranz jeder einzelnen Generation, das eigene Nichtwissen zur Realität zu machen und einfach mal davon auszugehen, dass in der Vergangenheit nur unterwürfige Frauen gelebt haben, die eigentlich keine Rolle spielten. Und das ist einfach immer, immer falsch und zwar in jeder Generation.
Also vor allem bei den Frauen. Ich finde, ich möchte nur schnell die Lanze brechen für die Jugend. Es hat natürlich etwas sehr Befreiendes, wenn du den Moment des unbeschriebenen Blattes auch leben kannst. Also, weißt du, so der Anfang, so das Anfangsgefühl, oder? Wir sind jung, wir machen was, wir machen es auch anders als die Alten. Das heißt aber nicht, dass gerade Frauen, die dann meinen, oh, wir sind die ersten Feministinnen auf dem Planeten, sich besser zuerst ins Netz begeben und dann mal gucken in den Tausenden von Büchern von großartigen Frauen, was Frauen schon alles geleistet haben. Ich hasse es auch, wenn die Journalistinnen immer sagen, ach ja, das war ja eine andere Zeit, oder wenn wir von den 50er Jahren reden oder so, oder 1900. Nein, es war keine andere Zeit, die Themen sind genau gleich dumm und doof wie du.
Also, und weißt du, es war die einzige Zeit, die Menschen damals hatten.
Ja.
Also auch dieser Punkt der Empathie.
Ja,
was bedeutet
danke.
Das denn? Was würde das für mich persönlich auch bedeuten? Würde ich mir vorstellen, in so einer Gesellschaft zu leben?
Und da sind wir gerade beim perfekten Stichwort, weil ich will das unbedingt nicht vergessen. Also, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Hörer und Hörerinnen der Die Podcastin, Isabel Rohner hat ein extrem spannendes, inhaltlich dichtes, voller neuen Informationen, auch selbst für mich, die Klugscheißerin Lars Stempfli, ein Interview gegeben bei dem wunderbaren Podcast Gegenaufklärung. Und ihr, sie, es, alle hört unbedingt rein. Ich habe es gestern schon gehört beim Laufen und dann noch beim Nachmittagstee, weil es ist fast 2 Stunden, glaube ich, oder vielleicht sogar länger. Und es lohnt sich jede Minute. Isabel Rohner, du bist ein Genie. Du hast die Geschichte, also nicht nur der Podcastin, sondern von Hedwig Dohm, vom Hedwig Dohm Trio, von der Auslöschung von Frauen, von der nationalsozialistischen Geschichte Deutschlands. Du hast das alles in einem Fluss erzählt, der unglaublich klug und wunderbar ist, dass man das Gespräch, das Frau des Gesprächs sogar mehrmals hören mag. Also, Gratulation.
Oh, vielen, vielen Dank.
Wirklich
vielen,
toll.
Vielen
unbedingt
Dank.
Verlinken, ja.
Ich habe mich sehr gefreut, dass ich zu Gast sein durfte bei den Männern von Gegenaufklärung. Ein Podcast, den ich sehr bemerkenswert finde. Da waren schon viele tolle Frauen zu Gast, unter anderem Regula Stempfli.
Ja, ja.
Und weißt du, was ich interessant finde? Weil dir ist es offenbar ja auch so gegangen bei dem Gespräch mit mir, dass ich auch dir nochmals neue Dinge erzählt habe. Und
ja.
So ging es mir auch bei dem Gespräch bei dir, ne? Als du zu Gast warst und über Hannah Arendt gesprochen hast. Das erzähle ich auch in dem Podcast von Gegenaufklärung. Und das finde ich schon interessant. Wir schalten uns seit 5 Jahren zusammen und haben ja so unsere Steckenpferde über die wir häufiger sprechen. Und trotzdem gibt es neue Aspekte. Das fand ich schön.
Immer wieder. Und ich finde, das ist eine große Qualität der Gegenaufklärungsmacher, dass sie offensichtlich in Vorgesprächen und im Gespräch selber die Interviewerin, also die eben Isabel Rohner oder Regula Stempfli, dann auch die ganz großartigen Interviews zur legalen Situation der Trans-Menschen, dass sie es schaffen, da einfach in die Tiefe zu gehen. Und eben ein Wissen hervorbringen bei der Isabel Rohner, das ich als selbstverständlich vorausgesetzt habe, das ich aber so nicht kannte. Also,
ein
Wissens-Podcast unbedingt nachhören. Ja.
Ja, mein Gespräch dauert auch nur 90 Minuten, es kam dir vielleicht nur länger vor.
Nein, ich habe es einfach unterbrochen, weil ich anderthalb Stunden
im Fokus stehen natürlich ganz klar Frauen. Frauen stehen im Fokus dieses Podcasts und ich finde es sehr, sehr gut und auch sehr wichtig, dass Männer auch Podcasts machen, indem sie Frauen ins Zentrum stellen. Es gab mehrere wirklich beeindruckende Gespräche. Ich will noch drei andere nennen. Einmal war Wednesday zu Gast, alle, die sich bei Twitter, und ich sage weiterhin Twitter, ich weigere mich, X zu sagen, sich tummeln, kennen. Wednesday ist Juristin und ihr Gespräch bei Gegenaufklärung war ein Grundlagenseminar für mich, die ich mich ohnehin sehr juristisch interessiere, mit Fokus, was passiert jetzt eigentlich, wie entstand das Selbstbestimmung Gesetz, das sogenannte, was passiert jetzt, was sind Folgen und wie kriegen wir die Probleme, die dieses Gesetz de facto machen, weg. Also hochinteressantes Gespräch. Dann Monika Barz und AP Schulz will ich beide nennen, beides als wichtige lesbische Denkerinnen, lesbische Aktivistinnen, Frauenrechtskämpferinnen und beide nehmen uns mit in die Geschichten ihres Coming-outs als Lesben in unserer Gesellschaft und in ihr Erleben einer Zeit, in der lesbisch sein oder auch schwul sein, aber wir haben den Fokus auf Mädchen und Frauen, also lesbisch sein, wieder ein Politikum wird.
Ja, absolut. Absolut.
Und das fand ich
wirklich großartig. Wirklich, also eben Gegenaufklärung.
Lohnt sich auch für junge, gerade junge Frauen, junge Lesben, große Empfehlung.
Ja, wenn wir das schon haben, möchte ich aber schon auch noch einmal auf meinen Dreiteiler mit Louise F. Pusch hinweisen, auf Art is a Piece of Cake. Auch das ganz wichtige Gespräche über Frauen, lesbische Liebe und die Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit und die große Wissenschaft von Louise F. Pusch möchte ich da noch anbringen. Ich habe jetzt noch eine gute Nachricht, die bringe ich jetzt einfach gerade mal.
Gerne.
Die ich als gute Nachricht interpretiere. Mhm. Die Zürcher Gesundheitsdirektorin, also aus der Schweiz, die Zürcher Gesundheitsdirektorin Nathalie Rickli von der SVP, die sich aber von der AfD dadurch unterscheidet, dass sie keine richtigen schlagenden Nazis in ihren eigenen Reihen hat. Also die Zürcher Gesundheitsdirektorin von der SVP, Nathalie Rickli, fordert ein nationales Verbot von Transgender-Behandlungen für unter 18-Jährige. Und ich finde das großartig. Die ganze Diskussion geht jetzt schon los. Es gibt ein Geschrei und es zeigt sich, wie die Translobby in der Schweiz enorm stark ist. Schon fast kriminell stark im Sinne von der Verunglimpfung von Personen, die sich dagegen stellen. Aber es ist spannend, es ist mal ein erster Vorschlag, das Verbot von Trans-OPs bis zum 18. Lebensjahr, was ich eigentlich völlig normal fände, weil man hat auch als Eltern bis 18 die Verfügungsgewalt über die Kinder. Und ich habe gerade kürzlich gehört, dass Eltern entscheiden dürfen von gehörlosen Kindern, also gehörlose Eltern von mit gehörlosen Kindern. Mhm. Es gäbe Operationen, die das Gehör dieser Kinder massiv verbessern könnte, respektive die Kinder könnten hören. Und da gab es offensichtlich einen Fall von gehörlosen Eltern, die bis zum Bundesverfassungsgericht prozessiert haben, diesmal jetzt in Deutschland, und das Recht gekriegt haben, ihrem gehörlosen Kind die Operation zum Hören zu verweigern, weil die elterliche Verfügungsgewalt bis 18 gilt. Aber bei Trans-OPs ist ja durch das Selbstbestimmungsgesetz die elterliche Verfügungsgewalt aufgehoben. Und ich finde, alle diese staatsrechtlichen wichtigen Diskussionen finden einfach nicht mehr statt, sondern finden statt unter einem Geschrei einer extrem kriminellen, organisierten, bösartigen, trollhaften, mit allen Medien und juristischen Mitteln ausgestatteten Minderheit, die auch die Ärzte und Ärztinnen unter Druck setzen, wie beispielsweise die Neue Zürcher Zeitung am Sonntag heute schreibt. Also dass Ärzte und Ärztinnen massiv darüber klagen, wie sie persönlich angegriffen, unter Druck gesetzt werden, wie ihr Recht auf Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit physisch und psychisch und auch punkto Karriere massiv unterdrückt wird. Und dies von einer kleinen, sehr lauten Minderheit, die offensichtlich in der Bundesverwaltung in der Schweiz und in der Spitalverwaltung, also in diesem ganzen medizinischen Verwaltungsbürokratieapparat extrem gut vernetzt sind. Und das finde ich großartig, dass das jetzt it's out in the open. Oder? Also wir müssen über diese kriminellen Taktiken von der Unterdrückung von Demokratie und Meinungsfreiheit und von der Möglichkeit der Verstümmelung von Kindern und Jugendlichen müssen wir offen reden dürfen.
Ich danke dir, dass du dieses Thema mitgebracht hast. Ich habe das auch verfolgt in dem Sinne, als dass ich die Meldung gesehen habe. Und ich finde mehreres davon wirklich beeindruckend und gut. Also zum einen, Rickli ist ja die Gesundheitsdirektorin des Kantons Zürich. Und der Kanton, bitte korrigier mich, ich bin da doch ein bisschen weiter weg als du. Der Kanton Zürich, ähnlich wie die Stadt Zürich, doch eher links.
Nein, Kanton ist nicht, der Kanton ist rechts, die Stadt ist links. Das ist ja klassisch, das ist wie Paris und das Umland. Deshalb sage ich immer in Frankreich, wir sollten zwei Präsidentinnen haben. Eine fürs Land und eine für die Stadt Paris. Weil das sind unterschiedliche Gegenden.
Und kann man sagen, also sie ist Gesundheitsdirektorin des Kantons, das wäre analog, auch wenn es ein bisschen hinkt, zu Gesundheitsministerin eines Bundeslandes Deutschland.
Genau.
Und ich finde das großartig. Sie macht jetzt den Vorstoß, wir brauchen eine einheitliche Regelung in der ganzen Schweiz und geht da in Vorleistung mit einem.
Ja, vor allem, weil sie das gemacht hat, was die Britinnen auch immer machen, auch die britische Regierung, die ich letztes Mal erwähnt habe, die eben auch festgestellt hat, ein großer Bericht, die festgestellt hat, dass die Wissenschaftsfreiheit gestört ist, gerade in der Transmedizin. Und Rickli hat eben eine Analyse in Auftrag gegeben, die zeigt, wie in den letzten Jahren vermehrt sogenannte geschlechtsangleichende Operationen durchgeführt werden. Wir sind ja da schon im Orwell-Sprachgebrauch, möchte ich wirklich noch betonen, oder?
Ich habe mir die Zahlen angeguckt, ich habe diese Liste gesehen, die der Kanton Zürich veröffentlicht hat, und ich fasse mir an den Kopf, dass nicht über diese Fakten gesprochen wird, weil diese Zahlen, die offiziell der Kanton vorgelegt hat, zeigt ein wahnsinniges Ansteigen dieser OPs
zehnfach
bei Mädchen und Frauen.
Ja, bei Mädchen.
Gibt es auch bei Jungs und Männern, aber der Balken der Mädchen und Frauen ist ein Vielfaches höher und er steigt rasant über die letzten 5 Jahre.
Ja, natürlich, Mädchen in der Pubertät, also wir hatten die ganze Anorexie-Magersucht-Diskussion, wir haben im 19. Jahrhundert die ganze Korsett-Ohnmachts-Diskussion, wir haben immer wieder am Körper der Frauen wird das Patriarchat exerziert. Frauen werden zurechtgeschnitten, Frauen werden eingeschnitten, Frauen werden verhüllt, Frauen werden in die Burka gesteckt, Frauen werden ständig der Frauenkörper, Frauen. Frauen werden ständig den herrschenden Ideologien zurechtgeschnitten. Und hier ist es zurechtgestutzt, oder? Und du hast die Zahl, 2018 gab es 3 Mädchen, die Mastektomie und die Entfernung der Brüste ist das Mastektomie. Also das heißt, du schneidest den Mädchen die Brüste ab, die gerade am Wachsen sind. Es gab 3 2018. 2023 gibt es 31. Das ist eine Verzehnfachung. Das ist mehr als Verzehnfachung. Und ihr wollt mir sagen, das hat nichts mit der herrschenden Ideologie zu tun. Ihr wollt mir sagen, das hat nichts mit der Sozialisierung und den Medien, der Kultur, der ständigen Infiltration von uns Mädchen und Frauen, ständig trans. Und das hat nichts mit diesem Gefühl, als Mädchen in der Pubertät zu sein und seinen eigenen Körper zu hassen, weil wir entweder vergewaltigt werden von irgendwelchen kulturfremden und auch kulturnahen Männern, die uns rein auf unseren Körper reduzieren und dann gleichzeitig auch berauscht werden, zugemüllt werden mit einer Politkultur, die uns sagt, Frauen sind nichts wert, Frauen können nichts, Frauen sind die Opfer, Frauen sind nichts, nada, niente, wie bei den Afghanistan mit den Mädchen. Und da natürlich hätte ich mir sofort als 13-Jährige oder 14-Jährige die Brüste abgeschnitten. Ich wollte auch nie große Brüste. Das war, ich fand das schrecklich mit 13, 14, 15.
Es verändert sich ja auch der ganze Blick auf dich, ne? Sobald du als Mädchen feststellst, oh, mein Körper verändert sich, die ganze Umwelt reagiert.
Also ich fand es auch rein, ganz ehrlich, ich fand es auch rein körperlich wirklich Mist, oder? Also ich war wahnsinnig gut im Sport, wahnsinnig gut im Rennen, im Springen, in allem. Also ich war wahnsinnig kräftig. Ich war immer wirklich so eine Force de la Nature. Dann kommen diese Hormone rein und dann hast du die Busen, gerade beim Rennen, die stören immer. Und dann hast du eben noch einen großen Busen vererbt, oder? Das ist auch gar kein Schönheitsideal. Also wenn du denkst, in den 90er Jahren, die Models, die waren spindeldürr, oder? Mhm. Und dann hast du einen weiblichen Körper, der wunderbare Kinder gebären kann. Also wirklich, ich habe den genialsten Körper zur Fortpflanzung. Ich hätte eigentlich 15 Kinder haben sollen. Aber da kommst du in eine Gesellschaft, die genau diesen wunderbaren, wahnsinnig tollen weiblichen Körper absolut verachtet. Absolut zunichte macht. Du hättest dir mal vorstellen können, du warst viel zu klein, aber wie an der Uni dieser Schlankheitsdruck, oder? Also diese Mannweiber, die total gezogen haben, wie ein enormer Druck dies war. Und ich kann mir das auch vorstellen eben jetzt.
Und gleichzeitig gibt es ja noch das Gegenteil. Also du sagst Infiltrierung mit dem Thema Trans, was ja einfach omnipräsent ist bei den Jungen, Riesenthema.
Ja, es ist also irre. Alle
und
sind
gleichzeitig die Bombardierung mit Frauenidealen, wo alles künstlich ist. Also eben dann mit riesigen Brüsten, mit riesigen künstlichen.
Ja,
nein, auch Kardashian, also Kardashianism würde Regula Stempel wahrscheinlich sagen. Ne? Also diese, wo du dir auch noch Silikon in den Hintern einpolsterst, damit du eben eine krass unnatürliche Frauensilhouette hast, die noch viel extremer ist. Ich glaube, auch damit ist verbunden diese Sehnsucht nach, ich bin doch non-binär, weil ich bin weder das eine noch das andere. Und die Blindheit dafür, dass eigentlich 99,9% der Menschen non-binär sind, weil sie eben nicht Kardashian sind, wenn sie Frauen sind, und auch nicht Hulk, wenn sie Männer sind. Ne? Also aber plötzlich ist ja dieses Konzept ein möglicher Ausweg. Wenn ich nicht trans bin, bin ich zumindest non-binär, weil ich will nicht diese künstlichen, aufgespritzten Lippen. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen. Ich glaube, das hängt alles extremst zusammen. Mhm. Und wir müssen darauf reagieren. Mhm. Du hast das Stichwort Anorexie gebracht. Mhm. Das ist immer noch eine unfassbare Pest diese Krankheit, die den Mädchen und Frauen vermeintlich das Gefühl gibt, etwas unter Kontrolle zu haben, nämlich ihren eigenen Körper, und die sich zum Teil ja zu Tode hungern. Niemand würde im Umgang mit anorexiekranken Kindern damit reagieren: ja, du hast völlig recht, das ist dein wahres Ich, hunger dich zu Tode. Aber bei der Trans,
nein, aber hunger sagt man, dich.
Du, schneid dir ruhig die Brüste ab, schneid dir ruhig den Penis ab, schneid dir ab, dann bist du gesund. Wobei wir, also diese Erkenntnis, die man vielleicht als junger Mensch auch verdrängt und viele auch bis in ein bestimmtes Alter verdrängen: wir sind unser Körper. Im Sinne von, wenn mein Körper stirbt, mag es Menschen geben, die der Meinung sind, man kommt in ein Jenseits, wo 72 Jungfrauen, die alle über 80 sind, auf mich warten. Ne? Aber wenn der stirbt, gibt es auch mich nicht mehr.
Ja.
Ich sterbe. Und von daher den eigenen Körper zu malträtieren, wo auch immer, in welchem Kontext auch immer. Ne? Also mag mit Abschneiden sein, mag aber auch mit Überforderung sein, mit Stress sein. Also es gilt jetzt auch für dich und mich. Ne?
Alle, ja,
also
klar.
Dieses freundlich sein zu sich selber. Meine Mutter gab mir früher den schönen Satz mit: dankbar sein für die Füße, die dich tragen.
Ja.
Dankbar sein für die Hände, mit denen du Marmeladengläser öffnen kannst. Dankbar sein für einen Rücken, der dich durch die Welt trägt. Also dieses sich selbst als Körper auch akzeptieren.
Ja, das geht unglaublich wichtig.
Das ist gerade aber nicht in Mode, beziehungsweise das bringen wir unseren Kindern nicht bei. Und das ist schlimm.
Ja, es ist natürlich auch kapitalistisch unsinnig, dass wir Körper, also Menschen hätten, die mit ihrem Körper glücklich sind, weil da kannst du sie nicht mit Waren, Kosmetikartikeln, Schönheitsoperationen, also du kannst die ganze Wirtschaft da nicht beflügeln, oder? Also
ich
glückliche Menschen, aber du hast so recht, und ich finde es so wichtig, weil ich auch gerade meinen liebsten Freund Raimund Deininger verloren habe. Also er ist gestorben, weil sein Körper nicht mehr mochte. Weil sein Körper nach 6 Jahren, wirklich den wunderbarsten Jahren, die wir zusammen verbracht haben, und dem Kampf auch immer wieder Chemotherapie oder neue Medikamente, und Raimund ein Bündel an Lebensfreude und Schönheit und wahnsinnig toller Mensch, und der ist eben wie mit seinem Körper gestorben. Es gibt ihn nicht mehr. Und es ist ganz wichtig, dass du das uns wieder in Erinnerung rufst.
Es ist das banalste Wissen unserer Menschheit. Ne?
Ja, aber
der Tod ist brutal, der Tod ist alles.
Ja, aber wir tun so, als hätten wir eben all diese Körperinterventionen, also einen gesunden, jungen Körper, die Brüste abzuschneiden oder den Penis abzuschneiden, eine lebenslange Inkontinenz, gerade beim Penisabschneiden, in Kauf zu nehmen, und eine lebenslange Orgasmusunfähigkeit und eine Sterilität in Kauf zu nehmen, wenn du 15 bist, das ist ein Verbrechen. Und das ist, also das erinnert mich an die Ausstellung, ich habe die Ausstellung gesehen in London über Mode, und da sah ich die chinesischen Füßchen, diese sogenannten Lotusfüße, die wirklich den Oberschichtsfrauen jetzt ohne Scheiß 100.000-fach verabreicht wurden.
Du kannst, winzig, ne?
Die sind so klein. Also ich habe ein Bild, die sind so klein. Das ist dermaßen eine Folter. Die sind so klein, das sind wirklich Babyfüßchen. Und die Frauen mussten ihr Leben lang mit diesen Babyfüßchen leben. Die konnten nicht gehen, nicht stehen, überhaupt nichts. Und sie haben ihr ganzes Leben nur für dieses Schönheitsideal geopfert. Und zwar hunderte von Jahren lang.
Aber sie
lang
konnten das
und
ja
Hunderttausende.
Nicht selber entscheiden. Ne? Das wurde für sie entschieden.
Ihre Mütter haben das gemacht.
Genau,
ihre Großmütter haben das gemacht.
Genitalbeschneidung, wo meistens auch die Mütter oder Großmütter sind, die das tun, weil sie in einem gesellschaftlichen System eingebunden sind, was den Frauen nur dann Wert gibt, wenn sie sich massiv und komplett unterordnen und eben auch keine Klitoris mehr haben oder zusammengenähte Schamlippen, meistens alles, ne, amputierte
Geschlechtsteile. Genau, und lebenslang die fürchterlichsten Schmerzen aushalten müssen. Zum Teil keine Kinder haben können, wenn sie Kinder haben, fürchterliche Schmerzen beim Sexualverkehr, fürchterliche Schmerzen. Das sind alles diese radikalen Körperpolitiken, die immer am Körper der Frauen exerziert wird, von einer frauenhassenden Gesellschaft, die die Reproduktion und die Freiheit von Frauen nicht nur einschränken will, sondern foltern und zerstören will. Und über diese Gesellschaften dann zu behaupten, wie es die Wokies tun, wie es die Postkolonialen an unseren Universitäten lernen und lehren und dann so durchgeknallte Richterinnen dann auch zur Verfassungsrichterin gewählt werden sollten, das wird alles an den Unis gelernt. Und darüber nicht zu diskutieren, dass hier die Wirklichkeit, der reale Körper, gefoltert und medizinisch der Gesellschaft herangenäht wird. Das ist der wahre Skandal.
Weißt du, was mich auch interessieren würde? Also ich nehme bei dieser Debatte ein Riesenungleichgewicht wahr. Wir haben gerade auf die Zahlen des Kantons Zürich verwiesen mit diesem krassen Anstieg bei den Mädchen und diesem krassen Mehr an OPs bei Mädchen.
Die Debatte
wird aber dominiert von erwachsenen Transfrauen. Mhm. Ne? Männern ab 50, die plötzlich erkennen, eigentlich war ich schon immer eine Frau.
Ja.
Und die sind absolut dominant und die operieren sich ja auch nicht. Ne? Oder der Schwimmer da, Thomas, über den wir vorletztes Mal gesprochen haben, Der war komplett intakter Mann und seine Mitschwimmerinnen im Training, das hat seine Teamkollegin ja öffentlich gemacht, wurden 18 Mal in der Woche gezwungen, sich mit ihm in derselben Umkleide umzuziehen, was sexuelle Gewalt ist, was nichts anderes ist als Missbrauch.
Aber eben, es wendet sich gegen Mädchen und Frauen. Ich habe aber dieses Thema gebracht. Es ist ein gutes Thema, Leute. Nein, weißt du wieso?
Du hast recht.
Weil wir 2025, all die Sätze, die ich vorher gesagt habe, hätte ich nie sagen können 2020. Nie. Ich wäre verklagt, verfolgt, gevierteilt worden. Und zwar von meiner engen Familie. Verstehst?
Hat sich das verändert? Begreifen die das lang? Und sagen die mal, tut uns übrigens leid?
Nein, ich glaube, bevor ein Mann sich jemals vor die Kameras und vor, egal wie toll sie sind, aber vor allen hinstellt und sagt, ich habe einen Fehler gemacht. Ich werde versuchen, diesen Fehler nie wieder zu tun. Da weiß ich nicht, da kriege wahrscheinlich ich zuerst den Nobelpreis.
Ich wünsche dir, dass du den Nobelpreis kriegst. Aber das ist schon auffallend. Ne?
Männer entschuldigen sich nie. Womit wir bei Jens Spahn wären dann. Den ich unbedingt auch diskutieren.
Großartig.
Den ich unbedingt, darf ich den schnell bringen?
Sehr gerne.
Jens Spahn ist für mich die Inkarnation eines Anti-Frau-Selfie-Politikers, wie damals Marco Buschmann. Er ist wahnsinnig ehrgeizig, er ist schwul, er ist überhaupt nicht in der Realität verhaftet. Weshalb sage ich das ganz kurz, zwei Sätze?
Buschmann war übrigens nicht schwul, ne? Der ist heterosexuell.
Ah, Entschuldigung. oder willst du schnell sagen zu Jens Spahn,
nein,
was alles schiefgelaufen ist?
Ich habe keine Ahnung, was du heute mitbringen
wolltest. Jens Spahn ist in den letzten Wochen mit einer drohenden Untersuchung, die dringend notwendig wäre zu der Pandemie, in dem sogenannten Maskendeal verwickelt. Also Jens Spahn hat entgegen allen Warnungen und Weisungen seiner engsten Leute, auch der Verwaltung, nochmals, ich weiß nicht, wie viele Masken bestellt. Also der Verlust für Deutschland beträgt jetzt schon 3,1 Milliarden Euro. Könnt ihr euch mal vorstellen, wie viele Kitas wir da finanzieren könnten? Also 3,1 Milliarden Euro sind jetzt schon, es wird weiter mit 2,1 Milliarden Verlust gerechnet, 2,1 Milliarden Verlust gerechnet. Stellt euch das mal vor, wegen Folgekosten, wegen gerichtlichen Auseinandersetzungen mit diesem Maskendeal, dass Jens Spahn eben einem befreundeten Logistiker übergeben hat und jetzt haltet euch fest, eine Beraterin, die 48 Millionen Euro, kassiert hat für die als Vermittlungsgebühr der Masken mit einer schweizerischen Firma. War sehr lustig, in dieser Woche gab es so einen Zeitungsbericht, das sind die Maskenprofiteure und die haben sie gezeigt mit ihrer Yacht. Oder? Also Jens Spahn ist so eine klassische staatskapitalistische Korruptionsaffäre, die keinen Rücktritt nach sich ziehen wird. Die Frau, die für die Beratungsdienste 48 Millionen, das ist...
Aber also das muss man vielleicht sagen, nicht vom Gesundheitsministerium, sondern von der Firma.
Genau, von der Firma. Ja, genau. Und die wurde nur verurteilt. Ja, aber sind Zahlen, das geht so nicht, Leute. Das sind unsere Steuergelder. Also es geht einfach nicht. Punkt. Also da ist jedes Augenmaß verloren. Sie musste ins Gefängnis, weil sie diese 48 Millionen nicht versteuert hat. Nicht, weil sie 48 Millionen gekriegt hat. Aber ich möchte, absurd. Also dieser Jens Spahn ist Fraktionschef der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, ist also verantwortlich dafür, dass diese wackelige Regierung zwischen CDU-CSU und SPD funktioniert. Weil das ist so in Deutschland, das ist für die schweizerischen Zuhörenden, ist so, wir haben eine parlamentarische Demokratie, wobei das kann die Isabel Rohner viel besser erklären. Jetzt hatten wir eben den Fall, also wir haben schon gemerkt, dass irgendwas nicht funktioniert mit diesem Jens Spahn, der der ist wirklich ein Selfie-Politiker, der hat nämlich diesen ganzen Maskendeal hat er nur gemacht, weil er will unbedingt Kanzler werden, er hat sein Leben lang nur Politik gemacht, er kann sonst eigentlich nichts, aber er will unbedingt, das ist so ein Trump, oder? Also der will einfach unbedingt Macht, oder? Und das macht er, egal welche Leichen auf seinem Weg dann gezäumt werden müssen. Also, und er hat überhaupt kein Gespür für seine Fraktion. Er war auch Vorsitzender in der Kommission über die Abtreibung, da kommt dann die Richterin ins Spiel, wo wir schon vor einem Jahr oder anderthalb Jahren, als diese Kommission getagt hat, gewarnt haben davor, also vor allem ich habe davor gewarnt, don't touch die Abtreibungsartikel, weil es geht eigentlich den Woken nur darum, die ganze Reproduktion, also Abtreibung, Leihmutterschaft unter einen Hut zu nehmen, das als Gesundheitspolitik zu verkaufen, damit man dann in 10 Jahren sagen kann, ach, jetzt ist ja Abtreibung völlig legal, aber wir haben euch ein Angebot, treibt doch nicht ab, tragt doch das Kind aus und wir haben hier so viele Millionen von LGBTQ plus Paare, die gerne ein Kindchen
Get
haben möchten.
Get the L out. Die Lesben haben da gar nichts mit zu tun. Wirklich nicht.
Was?
Die Lesben, wenn du sagst, wir haben so viele LGBT,
aha,
nein,
sorry.
Die L's
aha.
Nicht. Nein, ja, die L's einfach nicht.
Also die Q whatever, oder? Also, und Jens Spahn ist verantwortlich als Fraktionschef, damit die Fraktionsdisziplin, also dass diese wackelige Regierung, dass die Gesetzesvorstöße oder eben auch eine Richterinnenwahl ziemlich smooth durchgeht. Oder? Und Jens Spahn ist deshalb so ein Selfie-Politiker, weil er absolut kein Gefühl hat dafür, dass die Wähler und Wählerinnen, Friedrich Merz wahrscheinlich auch nicht, dass die Wähler und Wählerinnen in Deutschland bürgerlich gewählt haben. Wir haben eine andere Kultur gewählt. Wir haben die Ampel krass abgewählt. Mhm. Also ich glaube, diese Konsequenz können wir einfach mal so festhalten. Mhm. Und dann bringt der Jens Spahn, erkennt sie eben persönlich aus dieser Kommission, ausgerechnet den Vorschlag, also unterstützt den Vorschlag der SPD, dieser absolut radikalen Richterin Brosius Gersdorf, wovon uns nun alle sagen, ach nö, die ist doch nicht so links und das ist nur eine rechte Verschwörung, das sind die bösen Nazis, die sie wieder als linke Aktivisten sehen. Leute, Abtreibung ist das eine Thema, können wir gerade drüber reden, aber Brosius Gersdorf ist die Richterin für Kopftuch in den öffentlichen, als im Justiz und in den Lehrerzimmern. Mhm. Also sie sagt, im Gastbeitrag für den Tagesspiegel 2020 schreibt sie, Zitat, das muslimische Kopftuch verstößt überhaupt nicht gegen das Neutralitätsgebot des Staates und ergänzt dann weiter, ein generelles Kopftuchverbot für Juristinnen im Staatsdienst käme einem Berufsausschluss gleich und wäre deshalb verfassungswidrig und deshalb müsse das Kopftuch unbedingt quasi eingeführt und legitimiert werden. Und da habe ich das Zitat, wer dieses Kopftuch im Staatsdienst feiert, wie die Brosius, verkauft weibliche Unterwerfung als Diversität und verrät die westlichen Demokratien und Aufklärungen im Namen der Toleranz. Denn drei Punkte, Staat muss sichtbar neutral bleiben, islamisches Kopftuch ist kein beliebiges Accessoire, sondern Ausdruck einer bestimmten, ganz klar undemokratischen Geschlechterordnung. Und drittens, wer das Kopftuch als Ausdruck von Religionsfreiheit schützt, ignoriert das totalitäre Machtgefälle dahinter.
Und es gibt noch einen dritten Punkt. Tatsächlich. Oh. Und ich staune, dass in der Debatte um Brosius Gersdorf ausschließlich Abtreibung genannt wird als Argument.
Das war Taktik.
Der dritte Punkt ist, was hat sie für ein Staatsverständnis und für ein Verständnis der Verfassung? Und da gibt es, habe ich mir angeguckt, ein Interview mit ihr, das wurde aufgenommen im Kontext Corona-Pandemie. Corona-Pandemie, ganz klar eine Ausnahmesituation, ne? Aber ich als Bürgerin muss da schon sagen, in der Corona-Pandemie das Thema, was sind eigentlich Bürgerrechte, was ist eigentlich der Auftrag der Verfassung, die ging komplett unter und auch da wünsche ich mir ein Aufarbeiten, auch ein Thematisieren. Jetzt ist es ist so, wir haben in Deutschland ein Grundgesetz, was die Rechte der Bürgerinnen und Bürger formuliert gegenüber dem Staat. Das sind Schutzrechte gegen den Staat. Aus Gründen. Das ist der Grund, warum wir ein Grundgesetz haben.
Freiheit
der Schutz
vom Staat.
Die Freiheit vom Staat. Ja. Und in diesem Interview, was ich auch gehört habe, schlackerten mir die Ohren, weil von ihr ihr Verständnis ist umgekehrt. Also der Staat regiert über, der Staat gibt Bürgerinnen und Bürger Rechte, aber der Staat kann sie auch entziehen.
Kinder.
Und das ist falsch. Das ist einfach falsch.
Typisch deutsch, würde ich sagen.
Nichtsdestotrotz, ich finde, der Fall ist wahnsinnig komplex und es läuft gerade richtig viel schief. Denn was ich mitbekomme als Bürgerin, die in Berlin Medien konsumiert, aber Berlin ist verdammt nah an Potsdam und an der Uni Potsdam lehrt Brosius Gersdorf, die Angriffe, die gehen gar nicht. Die gehen gar nicht. Also der Präsident der Uni Potsdam bekommt gerade Post und bekommt Diffamierungsnachrichten und er soll sie entlassen und alles Mögliche. Und das geht nicht. Also Brosius Gersdorf wird gerade persönlich vernichtet.
Wird die Wissenschaftsfreiheit und die auch als Frau wird sie vernichtet.
Geht überhaupt nicht und das ist völlig unabhängig davon, wen es betrifft und es ist völlig unabhängig davon, welche Position sie vertritt.
Absolut.
Denn diese Position darf sie vertreten. Die andere Frage ist das geeignet fürs Bundesverfassungsgericht? Das wäre eine Frage. Die daran schließt aber an, also ich bin der festen Überzeugung, es gibt kaum Leute, die mehr als eine amtierende Richterin, einen amtierenden Richter am Bundesverfassungsgericht nennen können, die jetzt aber fröhlich mitdiskutieren. Ich finde es gut, dass das Bundesverfassungsgericht als höchstes Verfassungsorgan Thema ist und sich vielleicht, ich bin ja ein optimistischer Mensch und habe Hoffnung, mehr Leute animiert, sich mal damit zu befassen und auch mal zu gucken, wie arbeiten die eigentlich, was sind Themen, ne? Also mehr Wissen ist ja durchaus gut, auch für eine Demokratie, auch für ein Verständnis. Was da im Bundestag passiert ist, ist ehrlich gesagt auf vielen Ebenen dilettantisch und hätte so nicht passieren dürfen.
Ne? Ja, aber ich möchte wirklich ganz klar sagen, also nur weil ich die Namen der Verfassungsrichter nicht kenne.
Oh, ich habe nicht dich gemeint.
Nein, nur weil ich sie nicht kenne, möchte ich hiermit festhalten, dass die ganze Sprechakt-Ideologie, die wir in die Podcastin seit 5 Jahren uns herantasten, weil wir ja auch peu à peu realisieren, was passiert hier eigentlich im Lichte der digitalen Revolution. Wie kommen wir zu diesem Verwaltungskapitalismus? Wie kommen wir zu diesen Ideen einer Juristin, dass der Staat dem Bürger Rechte geben kann, der Bürgerin, die aber auch wieder nehmen kann? Das ist ein Staatsverständnis, das eins zu eins der DDR entspricht, für das Gute und den antifaschistischen Kampf. In diesem Lande darf alles geopfert werden. Und genau in diesem Sprechakt ideologischen Demonstrationszirkus, auch der NGO, sind wir die letzten 5 Jahre unterworfen worden. Auch während der Pandemie, mit der Politisierung von anderslautenden Meinungen, wie meine beispielsweise, die gesagt hat, das ist jetzt interessant, dass wir nicht mehr vom Lab Leak aus Wuhan mit diesem Virus reden dürfen. Ich werde sofort gelöscht. Auf Google finde ich nichts zu Lab Leak. Wenn mir dann alle Lauterbachs et al. Und Faucis et al. Verbieten, überhaupt die Lab Leak-Theorie, die jetzt allgemeine Lehre ist, dass natürlich der Virus aus Wuhan stammt aus dem Labor, und zwar wahrscheinlich nicht mit Absicht, aber dumm gelaufen passiert. Deshalb muss man ja ganz aufpassen, muss man ja höchst vorsichtig sein mit dieser Gain-of-Function-Forschung, die wie eine Atombombe-Forschung reguliert werden muss. Also all diese Punkte, wenn ich all diese Punkte nicht sagen kann, weil eben der Verwaltungsstaat, der Staat findet, dass meine Meinungen staatsgefährdend sind, und das hat sich alles etabliert in den letzten 5 Jahren, und zwar in einer Schnelligkeit, die wir schon unter der Ampel festgestellt haben und die wir jetzt feststellen mit dem Verfassungsgericht. Also eben, nur weil ich diese Namen nicht kenne, weiß ich aber genau, wie die Mechanismen laufen. Du wählst in die Verwaltungen, in die Universitäten, in die Verfassungsgerichte Leute nur einer bestimmten Ideologie. Und zwar der linken Sprechakt-Ideologie, die die Demokratie vor den Bürger und Bürgerinnen schützen will. Und genau deshalb war das so wichtig. Und ich finde das ich finde es überhaupt nicht dilettantisch, ich finde es großartig für die Demokratie, dass endlich die entscheidenden Themen auch auf den Tisch kommen. Wie ist es mit dem Fraktionszwang, wenn du gegen dein Gewissen abstimmen musst? Wie ist es, wenn du einen Fraktionsführer hast, der absolut keine Ahnung hat von den Wähler und Wählerinnen weshalb die Wähler und Wählerinnen CDU, CSU zur stärksten Partei gemacht
haben?
Weil
es auch nicht um Inhalte geht, ne, sondern um Abläufe. Also ich glaube, das ist die Denke,
ja, das die Denke
von vielen. Also das will ich jetzt gar nicht nur auf die Unionsfraktion zurückführen, sondern
also Journalisten und Politiker,
und es gibt
die legen auf
die Teilung im Bundestag. Genau. Als Abgeordnete bist du Mitglied in 1 bis 2, maximal 3 Ausschüssen. Da machst du die Arbeit. Bei den anderen Abstimmungen vertraust du auf die Arbeit, die andere da geleistet haben. Du musst dich auch nicht einarbeiten, aber es ist auch kaum möglich. Ne?
Nein,
und so ist
es
auch bei der Wahl dieser Richterin. Also da gibt es einen Ausschuss im Bundestag, der, ich habe gestaunt, sehr klein Parteien ist. Also gibt es ja nur sieben. So 12 reguläre Mitglieder und dann noch stellvertretende Mitglieder, die Vorschläge prüfen. Also das Richterposten, Richterinnenposten am Bundesverfassungsgericht regelmäßig neu besetzt werden müssen. Das ist normal. Ne? Eine Amtszeit ist da begrenzt, 12 Jahre. Es ist also meistens auch klar, wann eine neue Wahl ansteht. Es gibt einen Ablauf, welche Fraktion vorschlagen kann. Ne? Und üblicherweise findet die Diskussion eben in diesem Ausschuss statt. Ne? Und da fragt man sich natürlich, was gab es da für Diskussionen? Keine Ahnung, keine Ahnung. Aber die Idee ist natürlich, ich komme gleich noch zu deinem Punkt, den ich ausgezeichnet finde.
Ich finde dich auch wunderbar, weil du genau zeigst, wie die Abläufe sind. Deshalb lache ich so. Oder ich komme so mit einem Bombenthema und du bist ganz präzis und zeigst eben, wie die Abläufe sind und wie sich die Leute auch in diese Institutionen und Abläufe richten.
Und ich halte diese Abläufe prinzipiell auch für gut und für richtig. Ne? Ja. Ich beschreibe aber jetzt nur, was passiert anhand von Gremien, die existieren. Ich habe da keinen Einblick, wie die Diskussion lief, ob es eine Diskussion gab. Jedenfalls gab es da eine Abstimmung innerhalb dieses Ausschusses. Ausschuss hat die nötige Zweidrittelmehrheit auch erreicht.
Ohne Probleme erreicht. Also alle sieben.
Ich weiß nicht, ob sie
CDU, CSU haben alle für Grosius. Jetzt habe ich wieder den Namen vergessen.
Weißt du das?
Ist das öffentlich? Ich habe natürlich alle Podcasts. Heute habe ich mich ein bisschen vorbereitet. Also ich habe natürlich alle Podcasts von Machtwechsel über Apokalypse und Filterkaffee hin sogar zu Lanz und Precht habe ich alle gehört, aufgeschrieben, Notizen gemacht und sehr.
Du bist
sehr
immer vorbereitet, Regula Stempfli. Du bist auf das ganze Leben vorbereitet. Du weißt nur nicht, wofür du vorbereitet bist. Das ist der Punkt. Aber du aus dem Stand alles in jedem Kontext. Das macht dich aus. Ja, dass diese Diskussion stattfindet in einem Ausschuss mit gewählten Volksvertreterinnen und Volksvertretern. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, ne? Parlamentarische Demokratie, das ist die Idee. Das finde ich richtig. Und es ist auch richtig, dass die Debatte über Personalien nicht in einer öffentlichen Anhörung im Bundestag stattfinden, im Plenum. Stellt euch das mal vor. Also herzlichen Glückwunsch. Eine parlamentarische Demokratie lebt von den Regierungsfraktionen und der Opposition. Was ist das höchste, die höchste und auch sehr ehrenvolle und extrem wichtige Aufgabe einer Opposition? Alles, was die Regierung macht, zu hinterfragen und auch zu kritisieren. Das ist deren Aufgabe, das ist das Korrektiv. Eine Demokratie ohne Opposition ist keine Demokratie. Ne? Also total wichtig. Und jetzt stellt euch mal vor, man hätte tatsächlich persönliche Debatten über Personen in so einem Kontext. Das geht nicht. Und gerade mit Blick auf Bundesverfassungsgericht, dessen Integrität wir schon auch brauchen.
Also eben die Delegitimation von Institutionen ist der erste Schritt zur Zerstörung der Demokratie. Und wir sagen von der Podcastin, dass beispielsweise die Translobby und das Selbstbestimmungsgesetz öffentliche Institutionen delegitimiert hat. Dass ganz viele die sich selber delegitimieren, dass sich ganz viele öffentlich-rechtliche Institutionen selber delegitimieren, indem sie nicht ihrem Auftrag gerecht werden, sondern indem sie ihre öffentlich-rechtlichen Institutionen so ideologisieren, dass nur noch eine und ihre richtige Art der Politik gepflegt werden kann.
Da habe ich ein super konkretes Beispiel. Mache ich aber gleich, kündige es nur schon mal an.
Ja, unbedingt, bringt es unbedingt. Ich möchte nur schnell den Abschluss für das Verfassungsgericht bringen, weil ich finde, grundsätzlich hast du recht, Personalien ja nie diskutieren. Ich finde aber diesen Fall, am Freitag, habe ich gejubelt. Es war völlig dilettantisch, entspricht überhaupt nicht dem Ablauf der parlamentarischen Demokratie. Aber ich denke, ich hoffe, das ist nach der Nichtwahl von Friedrich Merz im ersten Wahlgang, also er hat es ja nicht geschafft als Bundeskanzler im ersten Wahlgang, erst im zweiten. Ich hoffe, das ist ein Wake-up-Call der CDU-CSU-Fraktion. Erstens, einen neuen Fraktionsführer zu finden. Tobias Frey wäre immer noch viel besser gewesen. Der ist im Bundeskanzleramt. Thorsten. Tobias Frey ist ein toller Freund von mir. Hier ein lieber Gruß.
Thorsten Frey. Ich dachte, den Namen kenne ich auch irgendwo.
Genau. Thorsten Frey, sorry. Der ist im Bundeskanzleramt regelrecht beerdigt. Also der wäre ein super Fraktionsführer. Das fände ich wahnsinnig.
Übrigens auch ein Kritiker des sogenannten Selbstbestimmungsgesetzes.
Genau, deshalb erwähne ich ihn auch. Also, und Jens Spahn muss als Selfie-Trump-deutscher Politiker, der völlig abgehoben ist von der Basis, der muss kaltgestellt werden. Das geht so nicht, oder? Und ich finde, die Diskussion um das Verfassungsgericht, die jetzt auch weiterläuft, genau mit meiner These, öffentlich-rechtliche Institutionen wurden unterwandert und werden unterwandert in Kultur, Universität, Wissenschaft und der Verwaltung und vor allem in den Gerichten zugunsten eines pro-islamistischen Kurses, zugunsten eines pro-trans-Kurses. Deshalb haben wir ja die Queer for Hamas, was ja völlig ein Wahnsinn ist. Zugunsten einer sogenannten Sexarbeit, zugunsten einer sogenannten Leihmutterschaft und so weiter. Die sind so durchwandert, durchseucht worden mit der Pandemie, mit dem Entscheidungsverfugnis des Staates, eben wenn die Juristin sagt, eben der Staat kann Bürgerinnen Rechte geben, kann sie aber wieder nehmen. Sorry,
das
Leute.
Irre. Das ist irre.
Sorry, Leute.
Da stellen sich da mir direkt alle.
Ja, aber da sind wir Schweizerinnen.
Ja.
Das ist typisch deutsch. Auf so eine Idiotie kann nur ein Karl Schmidt oder irgendwie die Deutschen kommen, die eben die Demokratie, wir müssen die vor dem Volke schützen.
Nein,
oder?
Ja. Umgekehrt.
Dabei
aber
war's,
das,
ja,
aber das ist wirklich, ne, was uns auch auszeichnet mit der Schweizer Sozialisation, obwohl wir im politischen Spektrum durchaus unterschiedlich uns verhalten würden, aus Gründen. Ne?
Und wir würden aber nicht in die Schweiz, also ich will nicht in die Schweiz zurück, oder?
Nein.
Ich möchte eben sagen, ich finde Deutschland großartig, möchte ich jetzt noch schnell festhalten.
Schön. Okay, ich habe ein Beispiel, was super gut dazu passt und ich versuche das jetzt aber auch positiv zu wenden und erstmal mit dem Positiven anzufangen. Und zwar mit der Kampagne, mit der Dialogplattform, nennen sie sich, glaube ich, Was ist eine Frau?
Ja.
Darüber habe ich schon ein paar Mal gesprochen. Man kann gar nicht oft genug darüber sprechen, denn es ist ein super wichtiges Angebot, eine wahnsinnig wichtige politische Initiative von einem ganz kleinen Frauenteam, die das alles ohne öffentliche Förderung macht, auf Spenden angewiesen sind und das mit ganz viel Engagement und Herzblut machen. Was ist eine Frau? Ich empfehle allen, folgt ihnen auf den sozialen Medien.
Ja, und
geht
höchst
auf
professionell.
Ihre Homepage, abonniert den Newsletter. Dieser Newsletter ist der Hammer. Journalistisch auf wirklich allerhöchstem Niveau und unfassbar informativ. Also kann man kostenfrei machen. Ich empfehle aber allen, spendet dem Team, die machen wirklich hervorragende Arbeit. So, das war mein kleiner Shoutout, wie ich gelernt habe, nennt man das jetzt heute neusprachlich so, für Was ist eine Frau? Über Was ist eine Frau bin ich aufmerksam gemacht worden auf den neuen Aktionsplan der Stadt Münster für LSBTIQ-Sternchen. Dieser Aktionsplan wurde von der Stadt Münster Anfang Juli veröffentlicht und er enthält 72 Maßnahmen, konkrete Maßnahmen, die für mehr Vielfalt und Diskriminierungsfreiheit führen sollen. So, vorgelegt übrigens von der Gleichstellungsbeauftragten in einem zweijährigen Prozess. So, ich empfehle auch allen, googelt mal diesen Aktionsplan. Allein das Titelbild sagt schon ganz viel. Also, es ist wunderbar bunt mit meinen persönlichen Lieblingsfarben auch gestaltet. LSBTIQ soll es abbilden, stimmt aber nicht. Also man sieht darauf eine Trans-Fahne, darauf steht ganz groß Trans-Stern. Dann sieht man eine Inter-Fahne, ich wusste gar nicht, dass die auch Fahnen haben, darüber steht groß Inter-Stern. Und dann gibt es die Progressive Pride Flag, also nicht die Regenbogenfahne, sondern die, wo dieser Keil des Transaktivismus da reingeprescht ist. Mhm. Heute weiß man, der Erfinder dieser Progressive Pride Flag ist ein Pädophiler. Ja, es ist absolut.
Also ein Kindervergewaltiger.
So, das sind die drei Fahnen, die man da sieht. Und dann sieht man so Comicfiguren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Davon, ich würde sagen, 6 Männer. Ja, 2 wahrscheinlich Frauenfiguren und ein Kind. Alles an, aber alle Figuren sind jung, also sowas wie alte Lesben, ne? Ich sag ja nur LSBTIQ. Ja, genau. Was machen eigentlich Lesben?
Genau, wenn alte, schöne Lesben sind nicht zu finden.
Genau, in Altersheimen spielen auch keine Rolle, ne? Also das ist ganz, ganz klar. So, und was hat jetzt, was ist eine Frau getan? Die haben diesen ganzen Aktionsplan mit den konkreten Maßnahmen gelesen und auf Seite 39 eine Ankündigung gehört, die total gut dazu passt, was du vorhin analysiert hast. Da wird nämlich angekündigt unter dem Thema Gewaltschutz und Antidiskriminierung, Zitat, die Öffnung der Frauenhäuser für Trans-Sternchen-Frauen. Leute, das ist keine Bagatelle. Was bedeutet das Trans-Sternchen-Frau? Das bedeutet, jeder Mann, der sagt, ich bin eine Frau, soll da reinkommen können.
Ja, der Ehemann braucht nur der schlagende Ehemann, der vergewaltigende, folternde, schlagende Ehemann, wie wir es übrigens x-mal hatten in den USA und in Großbritannien.
In Spanien.
Konkrete
Fälle.
Ja, ganz, hunderte von konkreten Fällen. Es sind nämlich hunderte, es sind nicht immer nur Einzelfälle. Bringen sich so in Zutritt zum Frauenhaus und ermorden ihre Frau im Frauenhaus.
Das heißt, wenn ein Mann an die Tür klopft und sagt, ich bin eine Frau, ich muss hier rein.
Ja, genau.
Dann kriegen die Frauenhäuser ein Problem, selbst wenn er der mordende Ehemann ist.
Ja.
Und weißt du, was ich irre finde? Es gibt ja rechtliche Vorgaben. Wir haben auch schon oft über das Problem es gibt zu wenig Frauenhäuser. Sie sind unterfinanziert. Die Finanzierung in den meisten Fällen funktioniert übrigens so, dass die Frauen, die da Zuflucht finden mit ihren Kindern, die meisten Leute im Frauenhaus sind Kinder übrigens, die müssen das selber bezahlen.
Furchtbar.
Aber sind ihre Kinder männlichen Geschlechts und über 14, dürfen die da gar nicht rein. Also die Söhne der betroffenen Frauen haben keinen Zugang.
Aha. Aber die schlagenden, folternden und vergewaltigten Ehemänner, wenn sie sagen, ich bin eine Frau, haben Zugang.
Oder stellen wir uns vor, wir haben wirklich eine Transfrau, einen Mann, der irgendwann in seinem Leben festgestellt hat, ich identifiziere mich aber als Frau, sei jetzt einfach mal zugestanden. Ne?
Nein, also
der
das ist also,
braucht auch Schutz, aber nicht im Frauenhaus.
Ja.
Stell dir mal vor, und weißt du, dieses Beispiel zeigt mir, wie sehr der Fokus sich verschoben hat und dass der erste Gedanke im Kontext Gewaltschutz Frauenhaus nicht ist.
Für die Frauen?
Wie geht es den Frauen und Mädchen? Was können wir tun, die traumatisiert sind, die sexuelle Gewalt erlebt haben, die geschlagen wurden, die jetzt in einen Raum kommen und da unterstützt werden müssen, psychologisch, potenziell auch, ökonomisch, die beraten werden müssen, denen Wege aufgezeigt werden müssen, die begleitet werden müssen, um sich auch zu trennen. Was sind da die rechtlichen Rahmenbedingungen, die vielleicht verbessert gehören? Nein, der erste Gedanke ist Inklusion, wir müssen alle inkludieren und das ist jetzt halt dieser Raum und da müssen alle rein und wenn die das blöd finden, dann sollen sie draußen bleiben. Das heißt, die Inklusion von weiteren Gruppen, ich sag's jetzt mal so, in ein Frauenhaus bedeutet die Exklusion von Frauen.
Und
nicht
Mädchen.
Nur, weil die Plätze begrenzt sind und ein Mann der im Frauenhaus ist, einer Frau den Platz wegnimmt oder auch eine Transfrau, die im Frauenhaus ist, einer Frau den Platz wegnimmt, sondern dazu führt, dass es dann kein Frauenhaus mehr gibt. Kein Raum ausschließlich für Frauen, und das wird für viele Frauen der Grund sein, da nicht hinzufliehen und potenziell zum Tod führen. Das ist die Realität. Also, liebe Stadt Münster, macht was für Gewaltschutz, für
Ja, aber also wenn die zwei Jahre, wenn die zwei Jahre für dieses Aktionsprogramm, weißt du, wie viele Sitzungen und wie viel Geld da zum Fenster rausgeschmissen wurde. Und das ist das beste Beispiel für meine schreckliche These, wie unterirdisch fürchterlich unsere öffentlichen Verwaltungen, Universitäten, Wissenschaften, alle Kultureinrichtungen unterwandert wurden mit einer expliziten, misogynen, frauenverhassenden, frauenhassenden, totalitären Ideologie, die alle Erfolge, und zwar von links, die alle Erfolge der letzten 200 Jahre der Aufklärung, der liberalen Demokratie und der Frauenbewegung mit einem Verwaltungsakt zunichte machen. Hatten wir schon in Deutschland übrigens. Passiert immer über die Verwaltung. Passiert immer über die öffentlich-rechtlichen Institutionen.
Und immer von Menschen, die denken, sie machen das Richtige.
Ja, das immer, ist das Schlimmste.
Also das ist wirklich, wirklich krass. Und ich möchte nochmal sagen, also was hat jetzt, was ist eine Frau getan? Die haben einen offenen Brief geschrieben, einen hervorragenden. Ne? Die argumentieren auch immer rechtlich so, so sauber und so
unglaublich gut,
unglaublich gut. Ja. Und haben diesen offenen Brief zum einen der Gleichstellungsbeauftragten und dem Oberbürgermeister, übrigens der CDU,
natürlich,
zukommen lassen.
Ja.
Und
ja,
sie bieten auf ihrer Seite immer die Möglichkeit, Text oder auch Textbausteine direkt zu integrieren ins eigene Outlook-System und dann auch selber zu schreiben.
Ne? Man unbedingt
kann den Text dann nochmal personalisieren und ändern oder auch so übernehmen und dann den Betroffenen, in diesem Fall den Verschuldenden, zukommen lassen. Die Stadt Münster hat sich darauf in völligem Unwissen zurückgemeldet, nochmal argumentiert, naja, das würde doch der Istanbul-Konvention entsprechen.
Ja.
Nein,
ja,
nein, tut es aber nicht.
Gott sei Dank. Also, weil ich finde die Istanbul-Konvention eh ein Mist. Das ist wie das Völkerrecht oder also was immer.
Ja, aber weißt du, wenn man so argumentiert, sollte man es mal lesen und zwar
original. Okay. Ja,
du?
Genau.
Nur
und es
weil
tut
die
es
deutsche
nicht.
Übersetzung direkt das die Möglichkeit genutzt hat, das Wort Frau neu zu definieren, stimmt es halt nicht.
Ne? Aha.
Und
aha,
ich halte da die CDU echt für naiv.
Ja, ja, aber das hast du ja jetzt, deshalb haben wir ja über die Verfassungsrichterin geredet, das ist nicht nur naiv, das ist ein Unwissen, das ist eine Blödheit, die aber, und es hat nichts mit konservativ oder nicht konservativ zu tun, wie die Journalisten und Journalistinnen sagen, sondern tatsächlich die CDU, CSU-Basis hat jetzt realisiert, Merz und Spahn, unter Merz und Spahn werden wir die krasse Identitätspolitik von der Ampelregierung in ganz vielen Bereichen einfach weitertreiben. Merz und Spahn haben das Gefühl, der Kulturkampf spielt absolut keine Rolle. Und
nein,
haben überhaupt
warum?
Mit der Abtreibung haben sie auch nicht gemerkt, oder? Also die ganzen, kinderlose Menschen können behaupten, man kann ein Kind ohne Probleme auch im 9. Monat noch abtreiben, wie es jetzt in Großbritannien legal ist. Nur
ist das legal in Großbritannien?
Ja, das ist gerade in dieser Woche. Ist es. Also das, du kannst es im Extremfall bis zum 9. Monat abtreiben. Und es gibt, das wird, ich glaube, das kostet Keir Starmer den Kopf, oder ich hoffe es jedenfalls. Aber das wäre noch eine andere Diskussion, die ich mit den Links nicht verfolgt habe, sondern sondern einfach nur en passant mitgekriegt habe. Oder? Und ich finde, das ist diese nihilistische Art und Weise von materialistisch gesinnten, neoliberalen, völlig durchgeknallten Kapitalisten, die keinen Glauben mehr haben, die keine Menschenwürde haben. Das ist so, die sind langsam an der Mehrheit werden in Kultur, Wissenschaft und den Spitzen der öffentlichen Verwaltung. Ich möchte hier übrigens auch ein Kränzchen winden für die Beamten und Beamtinnen auf den Gemeinden, in den Ländern. Oder die müssen solchen Scheiß wie diesen Aktionsplan von der Stadt Münster, müssen die durchsetzen. Und zwar gegen ihr Gewissen, gegen ihre Bürgerpflicht. Und also ich muss Ihnen ein Kränzchen winden, weil Sie wie in totalitären Systemen immer wieder auch Möglichkeiten schaffen, dass das nicht gerade sofort 1:1 umgesetzt wird. Ja, also da mein Plädoyer für die kleinen Beamten und Beamtinnen, für die jungen Menschen, die jetzt eine Verwaltungslehre machen, die wahnsinnig toll sind und die von einer totalitären Globalisierung Elite extrem vergewaltigt werden. Und so habe ich schon wie in einem amerikanischen Wahlkampf geklungen.
Ja, ja, ist mir auch ein bisschen viel, ehrlich gesagt. Ja. Also ich bin da eher pragmatisch. So, wir haben ein Problem in der Stadt Münster. Das darf nicht dazu kommen, dass das Realität wird. Was braucht es? Es braucht uns alle. Und es braucht die Macht der Feder, hätte Hedwig Dohm gesagt. Schreibt und schreibt dem Oberbürgermeister und schreibt der Gleichstellungsbeauftragten.
Ja,
schreibt.
Ja, das ist sehr klar.
Das ist total wichtig und schreibt wirklich dem Oberbürgermeister unbedingt mit dem Hinweis, das gefährdet Frauenleben. Hier geht es nicht um bla bla bli blu bla bla, alles ist bunt und alle und überall blühen Blumen. Mhm. Ja? Also hier geht es wirklich um die Würde der Frauen und um das Leben von Frauen.
Das ist ganz wichtig.
Und ich habe noch eine.
Bevor wir fertig sein, möchte ich noch...
Ich habe noch eine Geschichte, die muss ich dir noch erzählen.
Unbedingt.
Und zwar nochmal Münster. Münster hat gerade einen Lauf. Und zwar gab es vor ein paar Tagen ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen gegen die Stadtbücherei Münster. Hast du das mitgekriegt?
Nein.
Es ist unglaublich. Und auch da sage ich direkt Spoiler, es wird komplizierter als die denken, die diesen Fall vielleicht doch mitgekriegt haben. Also die Stadtbücherei Münster hielt es für eine gute Idee, bei ausgewählten Büchern Warnhinweise reinzulegen oder davor zu legen. Ne? Also sie warnte vor dem Inhalt einiger Bücher, die Stadtbücherei Münster aber zur Verfügung stellte. Dagegen hat ein Autor, der betroffen war, geklagt und in erster Instanz verloren. Und es ging dann vor das Oberverwaltungsgericht und das Oberverwaltungsgericht hat gesagt, selbstverständlich geben wir dir recht, weil hier geht es um Meinungsfreiheit und Leserinnen und Leser sind fähig, sich eine eigene Meinung zu bilden. Das ist die Aufgabe einer Bücherei.
Genau, Bücherverbote haben wir eigentlich abgeschafft mit der katholischen Kirche.
Okay? Und weißt du, ich finde diesen Fall so bescheuert, weil diese Stadtbücherei Münster hätte diese Bücher, ich sage nicht, dass das gut wäre, ne? Aber sie hätte diese Bücher auch einfach
nicht
aussortieren können
nicht
aufnehmen können.
Ja, genau. Gib ihnen noch nicht noch Tricks in die Hand.
Nein, der Katalog der Stadtbücherei Münster ist online.
Aha, okay.
Ich habe mal geguckt, was sie denn von Hedwig Dohm haben. Ich kotze im Stehen. Ehrlich, ich kotze im Stehen. Ich kotze im Stehen. Die haben eine Biografie über Hedwig Dohm, die sich an Kinder richtet. Das ist schön, aus den 80er Jahren. Meine Biografie haben sie nicht. Sie haben keinen einzigen Band der Edition Hedwig Dohm. Sie haben keinen einzigen Band von Regula Stempfli. Sie haben kein einziges Buch von Isabel Rohner. Auch die Geschichte 100 Jahre Frauenwahlrecht haben sie nicht.
Ja. Ich halte dir den Kübel hin. Du darfst im Stehen kotzen. Das ist unterirdisch. Ja.
Ich möchte darauf hinweisen, dass wir, also es ist schön, wenn das Oberverwaltungsgericht sagt, ey, Meinungsfreiheit, Leserinnen und Leser sollen sich ihr eigenes Bild bilden. Das ist völlig richtig. Aber die Auswahl in den Stadtbüchereien ist überhaupt nicht so, dass Autorinnen, ich sag's jetzt mal neutral, auch nur annähernd so vertreten wären.
Ja.
Und auch wenn ich das Stichwort Lesbengeschichte mal eingebe oder Frauenbewegung, da bekomme ich eine minimale Anzahl, nichts für die ich noch nicht mal die ganze Hand brauche an Büchern.
Oh. Ja, ja.
Und das ist ein Problem.
Mhm,
weißt
genau,
du? Das ist ein Problem. Und es gibt kein einziges Warnschild, was darauf aufmerksam macht.
Ja, so, I love you. Also das ist großartig. Also deshalb, statt Warnschilder anzubringen mit Büchern, besorgt die nicht und besorgt einfach die Bücher von Isabel Rohner und Regula Stempfli, Luise F. Pusch und all den hunderten wunderbaren Autorinnen. Und da komme ich zu meiner Geschichte. Darf ich das schnell? Ich möchte einfach eine Frau
ehren.
Ja, ein
Satz noch. Besorgt die nicht. Gilt eben auch für uns. Weißt du, auch wir sind Autorinnen non grata mit unserer Position, Klick, die nicht dem Mainstream der Vogue-Linken entspricht. Ich sage es in aller Klarheit. Und das ist ein Problem. Es ist ein Problem. Also von daher, wir brauchen nicht Warnhinweise und wir brauchen nicht weniger Bücher, wir brauchen mehr. Wir brauchen
von Frauen.
Mehr,
wir brauchen mehr Bücher von Frauen. Danke. Zum Beispiel Barbara Boyce, 1943 geboren und ist leider im Juni 2025 verstorben. Ich habe den Hinweis von Luise F. Pusch, weil die Barbara Boyce so eine fantastische Frau war. Die hat Geschichte, Philo und Soziologie als 68erin studiert und als Journalistin beim Stern, als eine der ersten Frauen in der Redaktion, 12 Jahre gearbeitet, seit 2001 als freie Autorin. Dass ihr Familienleben, und da habe ich mich noch daran erinnert, an mein Studium 1980, Familienleben in Deutschland war das Grundlagewerk oder ist immer noch das Grundlagewerk der gesamten Familiensoziologie.
Wow.
Ja. Und sie hat dann als freie Autorin großartige Biografien über große Frauen geschrieben, unter anderem Sophie Scholl, dann die Miriam, die große Biologin und Zeichnerin und die Künstlerin Schiefer. Also nur unter anderem über ganz viele. Das letzte Buch war 2023, habe ich noch nicht gelesen, über die Widerstandskämpferin im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau, die Mala Zimetbaum. Und sie hat nur einen Preis gekriegt in ihrer großen Karriere, den 2017, den Luise-Büchner-Preis für Publizistik. Und ich habe eben ein Mail gekriegt von Luise F. Pusch und ich nehme das gerne auf, weil Barbara Boyce habe ich gelesen, also auch die Biografie von Sophie Scholl, wo sie auch diese Ambivalenz aufzeigt, des politischen Verständnisses von Sophie Scholl, was ich sehr wichtig finde. Und ich wollte das hier noch anbringen. Also may her memory be a blessing, wie wir sagen in Israel. Möge ihr Gedächtnis eine Würde sein.
Sehr schön, ich danke dir dafür. Auf das Gute in der Welt.
Auf die Frauen. Das war die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.